Also, soweit, es war jetzt der Versuch, ein bisschen objektiv zu sagen, wie jemand sich täuscht oder auch wie viel einer in verkehrter Weise mitmacht, wenn er sagt, seine Gegnerschaft gegen die Barbarei, die er bemerkt, seine Gegnerschaft siedelt er dort an, wo der Unterschied von Krieg und Frieden in der Außenpolitik stattfindet. Jetzt ist es, man kann sagen, ulkige, man kann aber auch mit gutem Recht sagen, traurige. Das, dass die Menschen, die sagen, sie sind Pazifisten, alles das, was ich jetzt gerade erzählt habe, einerseits absolut bestreiten würden. Bestreiten in dem Sinn, Krieg ist das Gegenteil von Politik, und Frieden ist Politik. Frieden ist das gedeihliche Verhältnis der Völker und Krieg ist das absolute Gegenteil davon. Insofern würden sie alles, was ich gesagt habe, leugnen. Aber die andere Hälfte, weil sie ja gar nicht kritisch eingestellt sind gegen die Außenpolitik als solche. Na, wie soll man sagen, geschieht ihnen diese Einsicht, die sie theoretisch bestreiten täten? In der Praxis der Politik. Die sagen, Krieg ist Katastrophe, Krieg ist sinnlose Zerstörung. Dieselben haben nichts gegen die Anliegen und Ziele der Außenpolitik. Sie sagen wirklich, die Grüne Partei ist damit früher richtig angetreten, sie wollen alles das, was gut ist an der deutschen Außenpolitik auch, aber gewaltfrei verwirklichen. Gewaltfreie Außenpolitik, das ist ja Pazifismus. Und dann kommt's, und dann erleben sie, dass das, was ihr Staat anderen vorzuschlagen hat, halt gar kein harmonisches Geben und Nehmen ist, gar kein beiderseitiger Vorteil, sondern dass da manchmal von unserem Staat am anderen was abverlangt wird, was der andere nicht gerne gewährt. Jetzt könnten Sie doch daran merken, ja, da können Sie zurückgehen und sagen, ja, was ist denn der Stoff, um den gestritten wird? Aber da sind Sie nicht faul, da sagen Sie, nein, der Gehalt interessiert uns nicht so. Uns interessiert die Weise, wie der Gehalt in Politik umgesetzt wird. Und die Kritik gilt eben dem kriegerischen Verfahren und die Anerkennung des Plus, des Lob gilt ja, der Diplomatie. Dann kommen dieselben Leute, die nichts so schlimm finden wie Gewalt und denken darüber nach, wie kann man denn das friedliche Zerlegen des Balkans anders moderieren, als es die Regierungen tun, die so schnell zu den Waffen greifen. Na, da kennt man es ja, wie das ging in der Grünen Partei. Also gewaltfrei muss es unbedingt sein, hat es lang gehalten. Gewaltfrei muss es sein, aber der Stoff, der mit Gewalt durchgesetzt werden soll, der soll schon durchgesetzt werden. Ja, wie? Erste Ebene, durch Anreize, nicht durch Zwang. Also die angenehme, die nette Form noch, Serben, lasst mal, es geht jetzt schon ein Jahrzehnt. Serben, lasst mal die Kroaten ziehen. Wir versprechen euch dafür was. An Kredit, eine Aufnahme in die EU oder irgend sowas. Während die anderen drohen, sagen die Grünen, nein, wir versprechen euch was. Schön und gut, aber wenn der nicht will, der Serbe, dann wird auch der gewaltfreie Politiker unsicher, aber noch nicht gleich. Denn zwischen unsicher werden und nicht, gibt es noch was dazwischen. Außer dem Anreiz gibt es ja auch noch die nicht kriegerischen Zwangsmittel. Die Grünen, gerade die gewaltfreien Außenpolitiker, sind große Anhänger von Sanktionen. Ja, wie kann man denn einen anderen Staat dazu bringen, dass er in was einwilligt, was er von sich aus ablehnt? Erkenntnis, der hängt in vielerlei Weise von uns ab. Wir sind der große Wirtschaftsmacht. Bei uns gibt's alles, was der braucht, und er braucht vieles, was wir haben. Wir können es ihm verweigern und geben. Also wenn er sich unserem Willen nicht fügt, verweigern wir ihm, was er braucht. Zerstören wir ihn. Jetzt ist schon richtig Zerstörung. Wir zerstören seine wirtschaftlichen Möglichkeiten, vielleicht sogar die Lebensgrundlagen der Nation. Wir schneiden den anderen Staat von modernen Chemikalien, wir schneiden ihn von Computern, wir schneiden ihn vom Öl ab. Aber schießen auf keinen Fall. Und man merkt ja, wie das geht. Das ist ja jahrelang gegangen. Die Grünen, wie gesagt, erst mit Anreizen, dann mit Sanktionen, dann mit Embargos. Und Embargos sind schon Geschichten, da muss man sagen, ja, Embargo ist vom Krieg schon kaum mehr zu unterscheiden. Um es durchzusetzen, muss man nämlich verhindern, dass andere es brechen. Es ist eine leichte Übung zu sagen, ich verkaufe dir kein Öl, wenn es 1000 andere gibt, die Öl gern verkaufen möchten. Merkt man auch, hat man auch gar kein Druckmittel in der Hand. Also, wenn Erpressung funktionieren soll, dann muss man auch die anderen davon abhalten, dass sie dem bösen Öl verkaufen. Und wenn man das tut, dann sind schon wieder Kriegsakte nötig. Und so haben sich die Pazifisten, die eine Hälfte, oder die eine, wie soll man sagen, der Pazifist zerfällt angesichts der Politik in zwei Hälften. Die eine Hälfte der Pazifisten, oder die eine Hälfte des Pazifisten, hält ewig lang fest an, alles okay, nur keine kriegerischen Mittel. Und mit dem Standpunkt robbt er sich Schritt für Schritt an die kriegerischen Mittel hin. Vom Anreiz über die Sanktion zum Embargo, zur Blockade. Und wenn der Gegner immer noch nicht nachgibt, ja, was ist dann? Dann sehen Sie eben ein, es gibt Wichtigeres als den Frieden. Oder anders ausgedrückt, es gibt Schlimmeres als den Krieg. Und was ist das Schlimmere? Dass ein anderer Staat den Prinzipien, die wir ihm zur Vorschrift machen, nicht gehorcht. Oder der Grüne Parteitag hatte überhaupt die Überschrift. Die Problemstellung, was ist wichtiger? Menschenrechte oder Frieden? Und Ihr Spruch, Menschenrechte und Friedensfähigkeit vereinbaren, verrät natürlich, dass Sie sich mit einem totalen Gegensatz von beiden befassen. Sie sagen, jetzt muss ein Krieg geführt werden, und zwar wegen der guten Sache Menschenrechte. Da kommt dann auch das Moment der Verlogenheit mit rein. Also Sie wissen einen höheren Wert als den Frieden auf einmal. Es gibt Schlimmeres als Krieg, nämlich wenn die Menschenrechte nicht geachtet werden. Wenn es Menschen schlecht geht. Und da war der Parteitag in einer Hinsicht aufschlussreich. Aufschlussreich nämlich in dem Sinn, es gab jede Menge Stellungnahmen. Die haben von sich aus gesagt, ja, ob den Menschen das gut tut, was wir da in ihrem Namen machen. Das ist ja jetzt ein Gemeingut, es steht in der rechtesten Zeitung in Deutschland, dass die humanitäre Intervention, die humanitäre Lage erst zu einer Katastrophe gemacht hat dort. Dass sie, im vorsichtigsten auszudrücken, die katastrophale Lage verschlimmert hat. Dass es den Leuten umso schlechter geht, je länger der Krieg geführt wird. Dass die Vertreibungen, sogar die Vertreibungen, erst das große Ausmaß angenommen haben, nachdem das Bombardement losging und nicht das Bombardement auf was antwortet. Alles das ist gesagt worden. Aber der Übergang, ja, also wenn das Mittel schon für den vorgegebenen Zweck nichts taugt, wenn sich schon niemand davon beeindrucken lässt, dass der vorgebliche Zweck durchs Mittel immer mehr beschädigt wird, wenn niemand sagt, ach Gott, dann hören wir doch lieber auf, wenn das Gegenteil von dem rauskommt, was wir gewollt haben. Dann könnte man doch den Übergang leicht machen und sagen, na, da wird es darum wohl auch nicht gegangen sein. Und das ist jetzt der Witz. Das ist die Verlogenheit des Grünen Parteitags. Dass Gegner wie Befürworter des Militäreinsatzes. dass die, die den Fischer kritisieren und die ihm den Rücken stärken, alle miteinander an der Ausgangslüge des Krieges festhalten. Es geht um die Menschen. Und dann, wenn man den an dem Ausgangspunkt festhält, dann kann man sich in furchtbaren Dilemmas winden. Dann kann man sagen, wir wollten den Menschen Gutes tun und haben ihnen Böses getan. Wir wollten sie retten und haben sie erst recht ins Verderben getrieben. Wir wollten Milosevic daran hindern, Menschen umzubringen, inzwischen bringen wir viel um. Dann fragen wir uns, worum es wirklich geht, und wenn wir das wissen, dann fragen wir uns, ob wir dafür sind oder nicht. Den Übergang wollte in dem ganzen Parteitag niemand machen. Die größten Gegner der Kriegslinie haben daran festgehalten, dass man in einem Dilemma steckt. In einem Dilemma Gutes tun und Böses dafür in Kauf nehmen müssen. Das ist insofern, wenn ich nachträglich jetzt sagen, das zerreißt die Partei nicht. Es stimmt. Warum? Weil sich alle auf diesen Konsens verpflichten ließen. Den Streit, den haben sie ja geführt. Der eine war für den Krieg, der andere war für Aufhören des Bombardements. Das ist nicht der Punkt, dass da nicht gestritten worden wäre. Aber es gibt da Gemeinsamkeit. Und die Gemeinsamkeit heißt, wir werden schuldig, gleichgültig, wofür wir optieren. Wir stehen in einer Pflicht, die Menschenrechte durchzusetzen, und wir stehen in einer Pflicht, keinen Krieg zu führen. Wir können, wie beim Kant, wir können nicht alle Pflichten, die wir haben, erfüllen. Also ist jeder Pflichtbruch respektabel, weil er eine Pflichtbefolgung in anderer Hinsicht ist. Dieses Argumentationsmuster hat man der Welt präsentiert und sich, und damit haben die Grünen, und zwar jetzt gleichgültig, ob sie pro oder contra votiert haben, den Krieg gebilligt. Es ist wichtig, dass in der Demokratie zu jedem Ja gehört das ihm entsprechende Nein. Und die Härte ist nicht, dass nie Nein gesagt werden darf, sondern die Härte ist das ihm entsprechende Nein. Ein Nein, das zu diesem Ja passt, das ist die wirkliche Festigkeit eines Kriegswillens, die wirkliche nationale Festigkeit einer Kriegsideologie. Also ein Nein formulieren wie der Ströbele, der sagt, ja, er weiß schon, wir wollten die Menschenrechte fördern, wir wollten die Menschen vor Tod und Gewalt bewahren. Und er weiß um die furchtbare Verstrickung, die entsteht, wenn man jetzt schießt und den Menschen, die man vor Gewalt bewahren wollte, in Gewalt mit viel, viel größerer Gewalt überzieht. Und er möchte sich in diesem Dilemma anders entscheiden als der Fischer. Dann ist er eigentlich das entscheidende Beweismittel vom Fischer, dass der Fischer sich auch bloß in einem schwierigen Dilemma entscheidet und dass beide Seiten respektabel sind. Die eine ist halt zufällig die Regierungslinie, die andere ist zufällig die, die nichts gilt. Aber gerade die, die nichts gilt, gibt zu, wie respektabel die Regierungslinie ist. Wenn jemand nicht wollte, da wären Spalten, austreten. Oder in der Debatte damals, der Übergang zu dem Urteil, es ist Imperialismus. Das wär der Konter gewesen zu dem Dilemma zwischen Gutes wollen und Böses bewirken. Aber da haben wir sehr schön vor uns das, was ich meine mit Selbstkritik des Pazifisten. Also das war, damit ich die Klammer wieder herbringe zu meinem, die Reihenfolge der Überlegungen war, erst Pazifismus, was ist das, was ist seine objektive Kritik, und zweitens, ach Gott, die objektive Kritik, die führen sie an sich selber ja durch, wenn sie politisieren, bis dahin, dass Pazifisten zu Bellizisten werden.
Die meisten, die eigentlich gegen den Krieg gesprochen haben, haben doch gesagt und sich gesagt, ich bin nicht deswegen dagegen, weil ich Pazifist bin. Aber ich bin deswegen dagegen, weil eigentlich gar nicht das rauskommt, was rauskommen soll. Und haben dann gesagt, ja, es wird ja immer schlechter, dann Beispiele dafür aufgeführt, so wie es an den Zeitungen steht. Und haben dann gesagt, ja, weil das nicht rauskommt, was wir eigentlich wollen, deswegen müssen wir aufpassen.
Die sagen, es kommt nicht raus, was rauskommen soll. Deswegen sind sie dagegen. Die andere Hälfte, das tue ich nicht, weil ich Pazifist bin, sondern, da kommt mal zweite Hälfte, die andere Hälfte des Pazifismus. Kommt erst noch, ne? Die grenzen sich dagegen ab, dass sie Spinner sind. Die gewärtigen schon den Einwand, ja, Pazifist in Ehren, aber in der Politik kann man nicht mitreden, wenn man Pazifist ist. Den gewärtigen sie, also den nehmen sie vorweg und sagen, also in die Ecken gehöre ich gar nicht. So nach dem Muster, ja, wenn Krieg Gutes bewirken könnte, wäre ich der Letzte, der Nein sagt. Aber dieser Krieg bewirkt nicht, was er soll. Also jetzt stellen Sie sich hin und sagen, Sie sind praktisch total konstruktiv. Sie lassen sich voll auf die politische Überlegung ein und bewerten dann, ob der Krieg nicht, und jetzt ganz ohne Kritik der Zwecke, ob der nicht ein Fehler ist im Lichte schlechte Politik. Ein Mittel, das den Zweck nicht erreicht, den man damit erreichen will, das ist doch Quatsch so. Da tut sich Deutschland auch nichts Gutes damit. Soweit. Also Sie machen erst ein Bekenntnis zum Realismus. Der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, der Krieg erreicht nicht, was er soll. Stimmt denn das? Eben, jetzt messen Sie den Krieg gar nicht an seinem wirklichen Zweck, sondern jetzt messen Sie den Krieg an dem Zweck Menschenleben retten. Also, und in dem Sinn beteiligen Sie sich voll an dieser verlogenen Debatte oder an dieser Debatte, den Rückgang auf, ja, worum geht es denn wirklich? Die quasi auf vereinbarungsgemäß oder die sich einig waren, die Frage kommt hier gar nicht auf. Sie beteiligen sich an der Debatte und machen sich zum noch größeren Idealisten als der Fischer. Weil der Fischer, der weiß irgendwo, worauf es ankommt. Der weiß schon, dass man da mit Russland verhandeln muss und dass man da nichts nachgeben darf und so Zeug. Die sind jetzt die noch größeren Idealisten des Krieges, indem sie nämlich den Krieg allen Ernstes an seinem ideologischen, an seiner ideologischen Verklärung messen und feststellen, dass er zur Verklärung nicht passt. Aber jetzt nicht die Verklärung fallen lassen wollen, sondern sagen, dann darf das Mittel nichts. Also so unterschreiben Sie oder so machen Sie sich selber noch zum Handlanger der Kriegsideologie derer, die den Krieg mit diesem Wertentitel verkaufen, obwohl Sie wissen, dass er schon um was anderes geht dort. Die Gegner sind die größten Beglaubiger dessen, dass in dem Krieg doch eigentlich um nichts anderes gehen kann als um Menschenleben retten. Und das andere, was du noch gesagt hast, es gab welche, die haben wirklich gesagt, Imperialismus, Weltpolizist und solche Auskünfte. Das waren die Demonstranten von vorm Haus. Also das waren nicht die grünen Abgeordneten, die in der grünen Partei gesprochen. Also für Grüne vielleicht auch mal einer, vielleicht gibt es auch. Aber einen habe ich jedenfalls gehört, der hat halbwegs ordentlich gesprochen, den haben sie reingelassen, weil die Grünen mit den Demonstranten nicht vollbrechen wollen, die sollen sie ja später irgendwann wieder wählen. Also insofern ist es sie sind keine blinden Pazifisten, sondern sie messen den Krieg an dem, wofür er gut sein soll, und wenn er dafür nicht taugt, sind sie dagegen. Das ist voll mitmachen auf dieser. Man redet gar nicht über den wirklichen Kriegszweck, sondern nur über die humanistische Verklärung von dem Krieg als Menschenrettungsaktion.
Das ist doch das Böse. Die sagen, dieser Krieg ist doch auch nicht angetan, humanitäre Katastrophen zu verhindern. Glauben, aber jetzt sage ich mal richtig, erst einmal glauben, das ist auf die Karte gespielt, sondern glauben an den Titel. Und es ist nichts anderes, um den guten Grund des deutschen Imperialismus wissen. Also die sind doch Nationalisten, die haben doch Ideen davon. Warum Deutschland auf dem ganzen Erdball rumpuscht? Also die haben ein Ideal, aber meine die haben doch keine Ahnung davon. Was ein Schröder oder ein Kohl oder sonst ankommt von den lieben imperialistischen Mitkonkurrenten, was hier auf die Erfahrung gehört. Es wird so sehr geteilt, wie sich ein sinnvoller Einkauf machen wird. Und da ist erst einmal die Ausgangsgleichung akzeptiert. Wenn der so ein schlechter ist, dann muss man was dagegen machen. Und übrigens, das ist so sehr geglaubt, wie es in allen Wahnsinn ein einziges Jahr zum deutschen Imperialismus ist. Es ist nicht das abgekappete, ich weiß schon, das ist bloß ein Titel, um den bestreiten und man nicht, weil es ist ja Partei und man will nicht erwähnt werden, sondern es ist erst einmal das von dem Titel herkommt, weil man die Anschlüsse Deutschlands auf der Welt hat, in der Form dieses Ex-Titels teilt.
Diese nationalistische Gedanke, die wir gesehen haben, das ist mal von dem Wahlkreis, sondern von den Höhen des Weltmächtigen gibt. Ich hätte die ganz guten Anfeindungen, was die vorigen Kriege in Kosovo gemacht haben, da die anscheinend in der Wahl des Gesundheits-, Sozial- und Bildungssystems unterstützt. Also das dort von einigen Kosovaren gemacht wurde, gegen das serbisch beherrschte Soziales- und Bildungssystem, also der Staats- und
Das führt zurück auf das Problem von vorhin, nämlich, du sagst, ja also, warum haben die Grünen das für glaubwürdig gehalten? Also, vereinfachen wir die ganze Geschichte, und der Fischer war die Vereinfachung, denn seine Rede war einfach Milosevic. Einfach immer gesagt, Milosevic Mörder, und das war sein Argument. Dass er, und dann wieder nicht er als Privatperson, sondern er als Deutscher, also Deutschland, zuständig ist für gesittete Verhältnisse auf der Welt. Das unterschreibt jeder, der Klagen über anderswo ein Menschenrechte nicht einhalten, für ein Argument oder für einen Aufruf zum Handeln, wie die auch sagen würden, halten. Hätten Sie die Spur von einem Misstrauen gegen Ihre eigene Führung, würden Sie sagen, ausgerechnet denen, die hier herrschen, sollen wir es überlassen zu entscheiden, ob andere richtig mit ihren Untertanen umgehen? Haben die halt nicht. Die sind welche, die finden diesen Staat im Prinzip richtig, die sind Anhänger dieses Staats und sie sind nicht nur daheim mit ihm zufrieden, sondern sie sind durchaus der Meinung, der ist maßstabsetzend. Und jetzt erst wird ein Dilemma draus. Wir sind maßstabsetzend, wir sind vorbildlich und fähig, fürs Gute zu sorgen. Dann sind wir auch aufgerufen, fürs Gute zu sorgen. Und jetzt kommen die anderen Seiten. Aber wodurch kann man durchs Gute sorgen? Nur durch Böses. Erst wenn die beiden beieinander sind, also erst wenn ein Auditorium überhaupt auf das Argument anspricht, Milosevic Mörder, und nicht sagt, ja, in der Welt gibt es viel Mörder, und die, die daheim regieren, sind vielleicht keine berufsmäßigen Mörder, aber recht sind sie uns auch nicht. Sondern wenn ein Auditorium auf das anspringt, dann sind sie alle schon dabei beim Denken, wie kann Deutschland mit seiner Macht für gesittete Verhältnisse, und zwar gesittet heißt halt die Maßstäbe, die wir vorgeben, sind dann gesittet, wie kann Deutschland mit seiner Macht anderswo dafür sorgen, dass die Maßstäbe, die wir für richtig halten, dort gelten. Da sind sie schon alle längst dabei. Und dann kommt das Dilemma. Nur mit unfeinen Mitteln können wir für die feinen Maßstäbe sorgen. Ja, jetzt kommt das Dilemma, klar. Und da gebe ich, an der Stelle gebe ich da jetzt dann schon recht. Ja, das Dilemma, da weiß ich wirklich nicht, warum er sich da unbedingt in die eine und gegen die andere Richtung entscheiden muss. Ja, da könnte man schon auch sagen, ja bitte, verstehst du, wie es in der Kirche auch geht. Ja, also wer ums Gute durchzusetzen selber böse wird oder selber böse Mittel anwendet, ist selber böse. Also den Standpunkt gibt es doch auch. Wenn man das Gute, das man einbildungsmäßig vertritt, beschmutzt dadurch. Dass man schlechte Mittel dafür anwendet, dann ist man auch nicht besser, dann gleicht man sich den Bösen an, gegen die man antreten wollte.
Das war doch gar nicht das Argument, die schlechten Mittel, sondern das, was er so kann, war nicht rausgekommen. Also ich habe ja den Eindruck, dass eben keiner groß sagen wollte, ich bin prinzipiell Pazifist,
ja.
gegen solche Mittel, egal ob sie vielleicht von der Dienstbremse, die gegen den Krieg argumentieren haben, da haben gesagt, schau doch her, es kommt ja nur Schlechtes dabei raus. Es wird ja auch nichts besser. Wenn die Bomben noch was Gutes bewirkt hätten, wären wir ja zufrieden, aber sie tun es nicht. Also müssen wir gegen den Krieg sein.
Ja, das drückt, das stimmt, das ist glaub noch eine Spur weiter. Das ist noch nicht mal bloß der Gedanke, wer für die Menschen ist, darf nicht bomben, denn Bomben werfen tötet Menschen. Also dann wäre das Mittel unmittelbar gegen den Zweck. Sondern die sagen, ach Gott, wenn das Mittel für den Zweck taugen täte, so als ob das möglich wäre, dann wäre ich auch gar nicht dagegen, bloß in dem Fall taugt es nicht. Da merkt man an, was sie denken. Sie denken wirklich an die demonstrative Benutzung der Bomben. Sie denken an die Ideologie, mit der ganze Westen in den Krieg nahe ist, obwohl er davon nie was abhängig gemacht hat. Nämlich, wir zeigen dem Milosevic, was wir alles können und wie restlos kaputt wir sein Land und seine Souveränität machen können. Und dann wird er schon schnell sagen, er gibt auf. Das ist so, da hätten die sich mit anfreunden können, dann wären die Menschenrechte, also unsere Maßstäbe, die wären durchgesetzt worden und die Bomben wären glatt ein nützliches Mittel dafür gewesen. Nur wenn der Kerl nicht nachgibt, dann kommt der Widerspruch ab. Erst dann ist Kriegerwiderspruch zur guten Sache. Also wie weit sie schon sind. Und dafür ist es ein Dokument.
Als wir dann nach einer Woche gemerkt haben, das dringt sich.
Da haben wir gemerkt, auf was für einen Fehler man sich eingelassen hat und so zu. Insofern ist das richtig, da merkt man, da treten längst nicht mehr spinnende Pazifisten gegen Politiker an, gegen Weltpolitiker, sondern da treten jetzt schon welche an, die Fehlrechnung, teils Fehlrechnung, teils die Lügen des Kriegseintritts, nämlich den kriegen wir schnell fertig, die das zu ihrem zu dem Hebel, mit dem sie die Sache billigen können, machen. Und sagen, und wenn das schnell gegangen wäre, hätten wir es auch billigen können. Aber jetzt, wo es nicht schnell geht, muss man dagegen sein. Da merkt man, wie relativ das dagegen da schon ausfällt. Da kommt die andere Seite und sagt, die brauchen die ja bloß beim Wort nehmen und sagen, ja bitte, wenn man es leicht hätte erreichen können, wäre da auch dafür gewesen. Und jetzt, wenn das Gute schwer zu erreichen sein soll, dann soll es auf einmal nicht mehr gut sein. Ja, da muss man Festigkeit beweisen, denn sonst, ja, jetzt wieder Fischer reden, es gibt viele Diktatoren auf der Welt, die schauen alle auf den Balkan. Wenn Milosevic davon kommt, melden sich noch mehr. Wenn erstmal feststeht, dass das Ergebnis, das wofür das Ganze gemacht wird, was Gutes ist, dann ist es wirklich wahr, dass es ein mieses Argument dagegen ist, zu sagen, das hat schlimme Kosten. Und bleibt er halt, da sagt er, dann muss man konsequent sein, das ist eigentlich sein Tod. Aber wie gesagt, der große Hammer ist ja, auf welcher Ebene der Streit geführt wird, dass beide Seiten an der Ideologie des Krieges als dem wahren Zweck festhalten und jetzt im Namen dieser Kriegsideologie den Krieg für fragwürdig halten und die anderen im Namen der Kriegsideologie den Krieg für gut halten. Also die sagen nicht, es wäre unsere Pflicht Nein zu sagen und kein Argument, sondern jetzt werden Argumente gewälzt, was spricht gegen den Krieg. Und was gegen den Krieg spricht, wird gestellt gegen das, wofür er gut sein soll. Und der ganze Parteitag ist, man lässt die beiden Seiten aufeinandertreffen. Und jetzt kommt sein Argument. Was spricht denn gegen den Krieg? Ja, und da sind sie schon ziemlich relativ geworden. Was spricht gegen den Krieg? Noch nicht einmal Krieg überhaupt, sondern dass dieser Krieg sein humanitäres Ziel nicht erreichen kann. War jetzt da die Fassung. Ja, na klar, dann ist es nochmal eine Spur eingeschränkter. Aber natürlich sagen sie es überhaupt bloß deswegen, weil sie ja Friedenspartei sind. Weil sie den Wert Friedens, den Wert Gewaltfreiheit, den sie sich da auf diesen Button geschrieben haben. Weil sie den nicht einfach in Orkus schießen wollen, sondern deutlich machen wollen, dass sie in Verantwortung auch für diesen Wert mitmischen.
Aber dann stellen Sie die Frage in diesem Gewissenskonflikt, in dem Sie meinen, sich zu befinden. Die Lörsenitsch ist böse, wir sind auch böse, wenn wir Bomben werfen, welche Schuld ist größer?
Ja, aber wir sind auch böse, wenn wir nichts tun, welche Schuld ist größer? Genau, so.
Also ist es jetzt berechtigt.
Ja, ja. Die haben mitten, also der Parteitag hat doch der Führung ein Mandat für Krieg verschaffen sollen und auch verschafft. Und das Argument war, wir müssen in der Regierung sein, denn sonst können wir nichts für Friedenspolitik tun. Also das ist dieses, natürlich, die Macht ist das Erste, damit man was Gutes tun kann, sonst kann man sowieso nichts Gutes tun. Also jedes Argument ist schon gleich verantwortungslos, das uns von der Macht trennt. Die eine Hälfte ist Zustimmung. Die Idee Menschenrechte braucht die Welt. Die Idee Frieden ist eine gute Sache. Sind doch selber Idealisierungen des Politischen oder Idealisierungen des Staats. Insofern find doch kein Missbrauch der Werte statt, wenn sie für solche Sachen eingesetzt werden. Für was anderes kann man sie denn sonst noch gebrauchen? Wo können sie denn überhaupt sonst hin? Die können doch bloß in das Feld. Also sind es die Verhimmelungen der Machtaffären, die Staaten halt so ausfechten und dann gibt's und dann bekennt man sich zu ihnen und tut alles im Namen dieser höheren Dinger da. Die eine Hälfte, die andere Hälfte. Um diese höheren Werte oder um in der Politik die höheren Werte zu betätigen oder wenn man in der Politik die höheren Werte betätigt, stößt man bisweilen auch auf Widersprüche. Irgendwie so richtig um die höheren geht's nicht. Es geht doch immer dann ziemlich unfein zu, obwohl man doch das Feinste sich drunter vorstellen möchte. Man könnte sich davon ja verunsichern lassen. Man könnte ja auch sagen, ja dann stimmt's ja wohl irgendwie nicht. Und da gibt's noch zwei Wege beim Verunsichern lassen. Und der eine ist der Pazifist, der dann zum Christen wird. Und der andere ist der objektiv wird und sagt, ja, dann geht's halt um das Zeug nicht. Da war die Grüne Partei schon sehr verschworen, dass sie sich von den Verunsicherungen, die ihr Feindsbild von dem, wofür Politik gut wäre, angesichts der massenhaften Toten, die sie selber produziert, dass sie sich nicht aus dem Tritt bringen lassen wollen. Also insofern, man kann schon auch irre werden an passten Ideal und Sache zusammen. Jetzt haben die Folgendes gemacht. Die haben die Frage, passten Ideal und Sache zusammen, total produktiv zum Gegenstand des Parteitags gemacht. Ja, die sind mutig. Ja, die sagen, den Widerspruch zwischen unserer guten Absicht und dem, was wir wirklich machen, merkt ja jeder. Und dann verheimlichen wir es doch mal gar nicht, sondern stellen uns und allen anderen die Aufgabe, wie soll man das sonst bewältigen? Wie soll man denn sonst fürs Gute sorgen, wenn nicht so? Und die Kollateralschäden halt einfach mitnehmen. Also das insofern, es ist halt nicht der wirkliche Zweck der Politik, sondern eine idealistische Verhimmelung der politischen Ziele. Deswegen, bloß für Politik eignen sich diese, also bloß als, das ist die Mission der Gewalt, bloß dafür eignen sich die Ideale. Andererseits, es sind die Ideale der Politik und doch nicht sie selber. Deswegen, man stößt dabei immer wieder auf Widersprüche und hat die Frage, soll ich's glauben? Und die demokratische Ekelhaftigkeit ist, man stellt die Frage nach der Glaubwürdigkeit. Das sind nämlich zwei extrem entgegengesetzte Sachen, ob ich mich frage, soll ich's glauben? Und dann glaube ich es, entweder ich sage, das glaube ich jetzt einfach nicht mehr. Oder ob ich sage, ja, wenn die so viel Bomben auf Zivilisten werfen, dann entsteht ein Problem der Glaubwürdigkeit der NATO. Merkt ihr, wie parteilich jemand ist, der anfängt und aus den ungewollten Toten ein Problem macht, dass die Leute der NATO nicht mehr glauben könnten. Wer das in die Zeitung schreibt, die Glaubwürdigkeit der NATO nimmt Schaden. Der macht sich Sorgen darum, dass die Leute der NATO ihre Lügen abnehmen. Sonst sagt er doch, ich glaube es jetzt nimmer. Sonst sagt er doch, die NATO will was anders. Nein, die sagen, die Glaubwürdigkeit nimmt Schaden und jetzt machen sie sich Sorgen um die Glaubwürdigkeit. Also sie machen sich richtig Sorgen um die Haltbarkeit der Lügen. Weil es bloß zu, wenn man, du nimmst diese Zeitungen durch und hast jeden Tag die Probleme der Glaubwürdigkeit der NATO. Also jetzt haben wir es schon halb besprochen, jetzt gehe ich mal den Übergang dorthin. Die Friedensliebe, der Pazifismus als politischer Standpunkt. Keine Kritik an den Gehalten der Politik, aber an ihrem Mittel. Wenn er dann im Namen der Gehalte sie auch zur Geltung bringen will, kritisiert er sich selber und kommt zur Erkenntnis, dass Pazifismus bloß eine, und zwar im Grunde vor den Zielen, guten Zielen der Politik, verantwortungslose Gesinnung ist. Das hat die Grüne Partei jetzt vorexerziert an ihrem Parteitag. Sie haben die Friedensliebe als respektable, aber eigentlich politisch unbrauchbare Gesinnung hochgehalten und für unzuständig erklärt. Das bedeutet dann aber schon die Zurücknahme der Ablehnung des Krieges in Erhaltung, die gegen überhaupt nichts ein Nein ist. Sondern, ja, dann muss man halt im Krieg mitmachen, damit beim Krieg machen einer dabei ist, der wieder an Frieden denkt. Also da gibt es ja überhaupt, also dann ist die Absage an Krieg, die ist überhaupt dann halt gar nichts mehr als, wie Sie ja selber sagen, man muss aufpassen, mitten im Krieg, warnen Sie vor dem Krieg, jetzt nicht vor ihm selber, der läuft ja gerade, sondern davon, dass die Logik des Krieges Überhand gewinnt und die, und die Minderheit, sind jetzt wirklich welche, die daneben stehen und sagen, ich lehne es trotzdem ab und ich weiß, dass das eigentlich kein Beitrag mehr zur Politik ist. Und weil das die Drohung war, deswegen haben sie sich am Parteitag alle bemüht, zu sagen, Pazifisten von der Sorte sind sie nicht, die sind nämlich politisch nicht verwendungsfähig. Also die qualifizieren sich nicht als welche, die in einer Partei, die mitregieren will, überhaupt was zu sagen hätten.